Zu Beginn der Predigt die Frage, wer weiß von euch, in welcher Tonart die Posaunen von Jericho gespielt haben? Ich denke, es war D-Moll, denn sie demolierten alles. Die Eroberung von Jericho ist ja eine recht seltsame Geschichte. In Josua 6, 1 bis 20 wird sie erzählt. Und Jericho ist durch die Jahrtausende hindurch immer eine stark umkämpfte Stadt gewesen. Sie liegt heute in der sogenannten Westbank in Palästina, wo es im Moment noch etwas ruhiger ist als im Gazastreifen. Aber man weiß nicht, wie sich die Dinge entwickeln. Also eine heiß umkämpfte Stadt durch die Jahrtausende hindurch. In biblischen Zeiten eine befestigte Stadt, dem Volk Israel verschlossen, scheinbar uneinnehmbar. Und dennoch gibt es diese Anweisung Gottes, das Volk soll um die Stadt herumziehen, 6 Tage lang, an jedem Tag einmal herum, angeführt von 7 Priestern, mit der Bundeslade als Symbol, Gott zieht mit 7 Posaunen, das Ganze ein 6 Tage langer Schweigemarsch, wer das in der Bibel mal nachlesen möchte. Ist mir beim Nachlesen jetzt wieder aufgegangen, 6 Tage lang schweigend jeden Tag einmal um diese Stadt ziehen. Ich kann mir vorstellen, wenn ich ein Bewohner Jerichos wäre und von den Zinnen dieser Stadt herabschaue auf dieses Szenario, eine schweigende Truppe, einer Bundeslade mit Posaunen, mit Priestern vorweg, kein Wort, eine lächerliche Szene. Das kann man doch nicht ernst nehmen. Jeden Tag das Gleiche. Aber dann kam ja der 7. Tag. Am 7. Tag hieß es, die Priester sollen die Posaunen blasen. Nachdem 7-mal um diese Stadt marschiert worden war, da wurde also ein Schritt zugelegt am Sonntag und am Tag des Herrn. Und das Volk sollte dann aus Leibeskräften brüllen. Da hätte ich gern mitgebrüllt. Mit dem Ziel, die Mauer der Stadt soll einstürzen. Und tatsächlich, die Mauer stürzt in sich zusammen, das Volk dringt in die Stadt ein. Die Eroberung Jerichos zu biblischen Zeiten ist in der Geschichte Israels bis heute nicht vergessen. Auch in biblischen Zeiten noch, Jahrhunderte später, als Judas Makkabäus, so in den ersten vorchristlichen Jahrhunderten, eine Stadt eroberte, die Stadt Kaspin, wird zum Beispiel im Makkabäerbuch im 2., das ist in den Apokryphen der Bibel zu finden, Folgendes berichtet. Später griff Judas eine Stadt namens Kaspin, vermutlich östlich des Sees Genezareth, an. Bei der Stärke ihrer Mauern und der Menge ihrer Lebensmittelvorräte glaubten die Bewohner, eine Belagerung gut überstehen zu können. So machten sie sich in schamloser Weise über Judas und seine Leute lustig. Obendrein lästerten sie Gott und gebrauchten die übelsten Schimpfwörter. Judas und seine Männer aber beteten zum mächtigen Herrn der Welt, der zur Zeit Josuas die Mauern von Jericho auch ohne Rammböcke und andere Belagerungsmaschinen zum Einsturz gebracht hatte. Dann stürmten sie mit der Wut und Kraft wilder Tiere gegen die Stadtmauer an. Weil Gott es so wollte, konnten sie die Stadt einnehmen. Das scheint ja doch nochmal funktioniert zu haben. Ist das Magie? Sind da besondere Kräfte am Werk? Nach dem Makkabäerbuch heißt es, weil Gott es so wollte. Und im Hebräerbrief im Neuen Testament, durch den Glauben geschah das. Ein ursprünglich scheinbar magisch anmutendes Geschehen wird entmagisiert, könnte man sagen. Durch den Glauben und weitere Ergänzungen hat uns begleitet in dieser Woche in der Allianz Gebetswoche. Durch den Glauben war das Thema der Allianz Gebetswoche, die heute zum Abschluss kommt. Durch den Glauben, darum geht es auch dem Verfasser des Hebräerbriefs. 2 Verse dazu sind der Predigttext. Hebräer 11, Vers 30 und 31. Hebräer 11, Vers 30 und 31, ich lese nach der Luther-Übersetzung. Dort heißt es, durch den Glauben fielen die Mauern Jerichos, als Israel 7 Tage lang um sie herumgezogen war. Und noch ein Vers. Durch den Glauben kam die Hure Rahab nicht mit den Ungehorsamen um, weil sie die Kundschafter freundlich aufgenommen hatte. 2 Verse, kurz und knapp, aber doch von Gewicht. Durch den Glauben, diese Aussage zieht sich wie ein Cantus Firmus, so nennt man es in der Musik, in Hebräer 11 durch. Durch den Glauben ist mit Abel etwas geschehen. Durch den Glauben mit Henoch, durch den Glauben mit Noah, durch den Glauben mit Abraham, durch den Glauben mit Mose, durch den Glauben mit Rahab. Viele biblische Gestalten leuchten in Hebräer 11 auf. Eine eher bunte Mischung. Da sind starke Persönlichkeiten wie Abraham zum Beispiel oder Mose und eher zweifelhafte Gestalten. Noah ist ja auch nicht ganz astrein, wenn man seine Geschichten liest. Oder Rahab, was macht die in der Reihe? Ich frage mich bei diesen Gestalten, bei Abel, bei Henoch, Noah, Abraham, Mose und Rahab, wenn man ihre Lebensgeschichte sieht, ihre Glaubensgeschichte, würden sie einen Glaubenstest bei uns bestehen? Die Eroberung von Jericho und die Gestalt der Hure Rahab, besondere Szenen aus dem Alten Testament, die im Hebräerbrief aufgenommen werden. Die Eroberung von Jericho geschieht aus Gehorsam Gott gegenüber. Menschen wagen den Gehorsam Gott gegenüber. Auch wenn das äußerlich befremdlich scheint und auch aussichtslos ist, diese Stadt einzunehmen. Sie wagen es durch den Glauben. Und die Hure Rahab, sie nimmt dankbar das Wunder Gottes als Geschenk an, durch den Glauben. Sie empfängt Segen für sich selbst, sie wird gerettet und ihre Familie auch noch. Sie wird zum Segen für andere. An dieser Stelle merken wir, dass durch den Glauben etwas geschieht, nicht aufgrund eigener Tüchtigkeit oder richtiger Bekenntnisse, sondern es etwas geschieht, das Gott tut, für das Volk Israel und für einen einzelnen Menschen. Das Glaube ist nicht Erfolg eigener Kraft, sondern Gott befähigt durch den Glauben etwas Besonderes, Außergewöhnliches, Unmögliches zu tun. Wann immer wir heute noch vor große Aufgaben gestellt sind oder auch in einer delikaten Aktion unterwegs sein könnten, nicht fragen, wozu bin ich von mir aus imstande, sondern was will und was kann Gott durch mich tun? Durch den Glauben heißt nicht, wozu bin ich von mir aus imstande, sondern zu fragen, was will und was kann Gott durch mich tun? Dazu gehört es natürlich, die eigenen Mittel abzuschätzen, aber Gott niemals außer Acht zu lassen. Aber kann das wirklich Glaube sein? Was charakterisiert eigentlich den Glauben damals in Jericho, bei der Eroberung Jerichos? Dazu einige Beobachtungen zu diesem einen Bibelvers. Ich erinnere nochmal daran, heißt es, durch den Glauben fielen die Mauern Jerichos, als Israel 7 Tage um sie herumgezogen war. Zum Stichwort Mauern fällt mir ein, dass Gott ein Volk an Grenzen führt. Dass Gott Menschen an Grenzen führt. Menschen, die schon lange mit Gott unterwegs sind, kommen an Grenzen. Dort ist eine Mauer. Ich erinnere mich sehr gut, dass ich im Frühjahr 1989 in Berlin war, zu einem Gemeindepraktikum in West-Berlin. Und am ersten Nachmittag mit der Jungschar durch den Spandauer Forst raste, bei einem Geländespiel. Dort war die Mauer. Es ging nicht mehr weiter. Es war eine Falle. Ende der Welt an dieser Stelle. Unüberwindbares Hindernis. Von Gott an Grenzen geführt werden, nachdem man bewusst im Gottvertrauen Wege gegangen ist, auf einmal vor Hindernisse gestellt werden, die auf einmal auftauchen, mit denen man nicht wirklich rechnet, die aus der Ferne ganz klein erscheinen, die kleine Mauer, das schaffen wir schon. Weil je näher man dran kommt, desto größer wird diese Mauer. Grenzerfahrungen des Glaubens kennen wir wahrscheinlich auch. Noch etwas. Sie sind herumgezogen um die Stadt. Machen wir ja auch manchmal. Das Problem wird erstmal umkreist, geht erstmal drumherum und sucht den Zugang, findet ihn aber nicht. Man versucht bei Problemen, die Dimensionen eines Problems erstmal zu erfassen. Wie groß ist es eigentlich? Und starrt dabei gebannt auf diese Mauer, die sich vor einem aufbaut. Und vergisst dabei, was Martin Luther zum Beispiel mal dazu gesagt hat. Er sagt, das ist nämlich des Glaubens Eigenschaft. Sehen, was keiner sieht und nicht sehen, was jeder sieht. Sehen, was keiner sieht und nicht sehen, was jeder sieht. Das heißt, die Frage, wenn wir vor Mauern stehen, vor Problemen, die scheinbar unüberwindlich sind, worauf richten wir unseren Blick? Sehen wir nur diese Mauer oder haben wir die Perspektive des Himmels auch dabei, dass Gott da ist, der von oben die Dinge sieht und eine ganz andere Perspektive hat als diese Sicht, die wir haben. Oder gibt es eine Möglichkeit, einen neuen Blick zu gewinnen, indem man in die Weite schaut und sagt, jenseits dieser Mauer, dieses Problems, geht das Leben weiter im Vertrauen auf Gott. Aber diese Herausforderung müssen wir uns jetzt stellen. Noch etwas zu der Szene, dass das Volk da herumzieht um die Mauer. Mir fällt auf, sie sind von Gott beauftragt, das zu tun und folgen diesem Auftrag. Ich selber hätte wahrscheinlich Mühe, das einzusehen, logisch zu finden, einmal um diese Mauer herumzugehen am Tag. Welchen Sinn macht das eigentlich? Und dabei auch noch schweigen zu müssen und zu können. Mal die Klappe halten 6 Tage lang. Ganz schön schwer. Hörend werden. 6 Tage ein Schweigemarsch. Was für eine Demonstration. Was mögen da an Gedanken freigesetzt werden? Auf der anderen Seite, andere Sinne werden geschärft. Ich erlebe Zeiten, in denen ich schweigen muss, wenn mir die Stimme fehlt zum Beispiel, dass ich mehr hören kann, dass andere Sinne geschärft werden oder man hinsehen lernt. Das heißt, wie gehen wir mit Zeiten der Stille um, wenn wir nicht reden können, sondern hören müssen? Lernen wir es, die Stimme Gottes aus dem Alltagslärm herauszuhören, wenn auch die Stimmen von der Mauer runterrufen und sich lustig machen? Noch eine Beobachtung. 7 Tage, darauf verweist der Hebräerbrief. 7 Tage sind in der Bibel eine von Gott geschenkte Zeit. Eine schöpferische Zeit. Gleich am Anfang der Bibel wird es deutlich. Schöpferische Zeit, wo etwas Neues geschaffen wird. Wo 6 Tage stattfinden, auch wie in unserem Leben, Alltag. Das Leben wird gelebt in den Erfordernissen. Es braucht Geduld, 6 Tage zu leben. Es braucht Ausdauer, manche Dinge zu verfolgen. Aber der 7. Tag ist ein besonderer Tag, der Tag des Herrn. Darum schätze ich es so sehr, wenn wir als Gemeinde Gottesdienst feiern. 7. Tag, ganz bewusst. Am 7. Tag erfüllt sich nämlich die Zusage Gottes, damals bei Jericho. Da passiert etwas. Da passiert Gottesdienst. Da erfahren Menschen, wie Gott ihnen dient. Und sie selbst werden befähigt zum Handeln. Die schreien nämlich ganz laut los. Und dann spielt die Kapelle. Die Mauer stürzt ein. Glaube wird an dieser Stelle zu einer Demonstration Gottes. Er ist nämlich der Handelnde zur Stärkung des Glaubens. Und das fällt auf uns zurück. Und an dieser Stelle wieder die Frage. Nicht fragen, wozu bin ich imstande? Sondern fragen, was kann und will Gott tun? Wozu befähigt er mich heute? Danach sehen wir uns. Das erste Stück heute hieß Sehnsucht. Habe ich richtig in Erinnerung? Sehnsucht, ja? Ich glaube, Menschen haben die Sehnsucht nach Gottes Erfahrungen. Und dazu braucht es Zeiten, wo man sich bewusst darauf einstellt. Wo wir erleben können, dass Gott seine Macht zur Stärkung unseres Glaubens demonstriert. Wenn dann Mauern weichen, Hindernisse fallen, wo wir Grenzerfahrungen aushalten, aber auch erleben, dass es Perspektivwechsel gibt beim Hören auf Gott und wenn seine Zeit erfüllt ist von ihm her. Und noch eine Beobachtung zum Predigttext, der 2. Bibelvers. Ich wundere mich, was der da macht im Hebräerbrief, dieser Vers. Durch den Glauben kam die Hure Rahab nicht mit den Ungehorsamen um, weil sie die Kundschafter freundlich aufgenommen hat. Die Geschichte Rahabs beginnt in Josua 2 und sie wird in Josua 6 fortgesetzt. Und deutlich ist, wer diese Geschichte liest, der merkt, Rahab hat ein Imageproblem. Sie ist eine Hure und die Bibel verschweigt es nicht. Im griechischen Text im Hebräerbrief wird sie ausdrücklich Porne genannt. Das ist eine Frau, wo man einen sehr zweifelhaften Ruf vermuten und auch bestätigt finden wird. Josua, der Herrführer Israels, sendet Spione aus, um die Stadt Jericho zu erkunden. Bloß wo soll er beginnen, diese Stadt zu erkunden? Sie gehen dorthin, wo Mann oder ein Mann sonst wohl nicht hingeht, zumindest nicht offensichtlich. Und diese Hure Rahab gewährt den Spionen Unterkunft. Sie schützt sie sogar und verhilft ihnen zur Flucht. Erstaunlich, was für eine Solidarisierung hier stattfindet. Die Feindin der bürgerlichen Moral verhilft zur Flucht und hilft den Staatsfeinden. Was sich da zusammenfügt, erstaunlich. Und das Ganze, das betont der Hebräerbrief, in äußerst freundlicher Weise, mit Eirene steht hier im griechischen Text, Mit Friede sind sie willkommen geheißen worden. Das ist mehr als Gastfreundschaft. Friede, menschenfreundlich. Hier steht ein Wort, was nach der Auferstehung Jesu benutzt wurde. Friede sei mit euch. So hat Rahab die Spione bei sich empfangen. Erstaunlich. Ich habe mich gefragt, warum handelt diese Hure, die Prostituierte, Rahab so? Der Hebräerbrief sagt, durch den Glauben. Aber durch welche Art von Glauben denn eigentlich? Rahabs Glaube, so sagt ein Ausleger zu dieser Stelle, besteht darin, in der noch nicht zur Wirklichkeit gewordenen Einsicht, dass Gott den Israeliten das Land verliehen hat. Sie ahnt etwas. Das ist noch nicht der Beweis an dieser Stelle. Sie ahnt, hier passiert etwas Großes. Und erstaunlich ist, dass Rahabs Handeln ihr und auch ihrer Familie, darauf verweist der Hebräerbrief, das Leben rettet. Wo also ein Glaube, der verbunden ist mit einem persönlichen Risiko, zum Erfolg führt und zur Rettung aller Beteiligten, ihrer eigenen, ihrer Familie und auch des Volkes Israel. Bei solchen Gestalten wie Rahab stelle ich mir immer wieder die Frage, wie wir mit Menschen umgehen, die ein Imageproblem haben. Man kann sie meiden. Hätten die Spione die Rahab damals gemieden, ich weiß nicht, ob die Stadt Jericho erobert worden wäre. Lassen wir uns gefallen, dass Menschen, die vielleicht ganz anders sind als wir, die ein Imageproblem haben, uns mit unerwarteter Freundlichkeit begegnen. Oder sind wir sehr misstrauisch? Wagen wir einen Schritt in ihre Gemeinschaft hinein, ohne mit ihnen eins zu werden? Das ist ja immer eine Frage von Distanz und Nähe an dieser Stelle. Ich staune darüber, welche Möglichkeiten Gott mit Rahab hat. Sie wird nicht nur zur Überlauferin zum Volk Israel, sondern sie ist beeindruckt von Gottes Wirken an Israel. Und deshalb macht sie etwas ganz Besonderes. Sie löst ihr Schicksal, ihr persönliches Schicksal vom Schicksal ihrer Stadt. Sie löst ihr persönliches Schicksal vom Schicksal ihrer Stadt. Da frage ich, woran binden wir unser Schicksal, unser Lebensschicksal? Sind es Dinge, Menschen, Strukturen, die wir gewohnt sind? Oder wann findet Lösung statt? Die Wendung zu Gott hin. Welche Lösung oder auch Erlösung ist nötig? Ich glaube, dass das, was Rahab tut, wo sie ihr Schicksal von der Stadt löst und an Gott bindet durch den Glauben, das ist Bekehrung, was hier passiert. Sicher kein perfekter Glaube. Auch Rahab hat ihre Geschichte. Aber Glaube, das ist, was vor Gott zählt. Vor den Menschen bleiben Rahabs Person und ihr Werk immer zweideutig. Aber von Gott wird ihr der rettende Glaube geschenkt. Das Leben, das eigene Leben und das Leben ihrer Familie obendrein. Das sind Segensspuren im Leben einer sozial geächteten Person. Das erstaunt mich, dass Gott das möglich macht. Durch den Glauben setzen wir auf die Zukunft. Das ist Motto dieses letzten Sonntags der Allianz-Gebetswoche. Durch den Glauben fielen die Mauern Jerichos, als Israel 7 Tage um sie herumgezogen war. Durch den Glauben kam die Hure Rahab nicht mit den Ungehorsamen um, weil sie die Kundschafter freundlich aufgenommen hatte. Die Erinnerung an Rahab prägte sich dem Gedächtnis Israels auf unvergleichliche Weise ein. Nach der jüdischen Tradition ist Rahab eine Proselytin, also eine, die zum Judentum übertrat und sich dem Volk Israel anschloss. Nach jüdischer Tradition soll sie begabt sein mit Prophetiegeist, sogar als Mutter von Propheten und Priestern gelten. Erstaunlich, welche Möglichkeiten Gott mit einem Menschen hat. Und in der jüdischen Tradition war es so, wer als Rabbi nachweisen konnte, dass er ein Nachkomme der Rahab war, der war stolz darauf. Mit Rahab beginnt ein Stück Zukunft im Reich Gottes. Erstaunlicherweise erscheint Rahab nämlich auch im Stammbaum Jesu. Wenn man nachlesen möchte, Stammbaum im Matthäus-Evangelium, taucht Rahab auf. Man wundert sich über die Möglichkeiten Gottes. Im Neuen Testament wird Rahab zum Vorbild dafür, dass Glaube und Werke, Glaube und Handeln zusammengehören. Die tut was im Geschehen ihres Glaubens. Jakobus 2, Vers 25. Interessant ist, dass Menschen das Imageproblem sehen. Gott aber sieht mehr. Und was sehen die Glaubenden? Was sehen wir? Ich möchte nochmal an Martin Luther erinnern. Er sagt, das nämlich ist des Glaubens Eigenschaft. Sehen, was keiner sieht. Und nicht sehen, was jeder sieht. Sehen, was keiner sieht. Und nicht sehen, was jeder sieht. Und die Sicht des Glaubenden können wir einüben. Durch den Glauben setzen wir auf die Zukunft. Die Zukunft der Gemeinde und auch der Menschen in unserer Stadt. Wenn wir diese Sicht einüben, die Sicht des Glaubens, merken wir, das ist mein Bruder, das ist meine Schwester hier in der Gemeinde, auch wenn er und sie anders sind als ich. Wie werden wir in Zukunft miteinander leben? Das ist eine Glaubensfrage an dieser Stelle. Wie werden wir die Ziele der MOGA umsetzen? Das ist eine Glaubensfrage. Und welche Zukunft hat Gott für mich und für dich? Das ist auch eine Glaubensfrage. Und dann hinsehen, was vielleicht noch keiner sieht. Oder nicht sehen, was jeder sieht, was offensichtlich scheint. Wir haben gehört, Einladung zu ProChrist. Ich freue mich drauf, dass ProChrist in der Lugner City übertragen wird. Und dass wir dabei sind. Ich wünsche mir viele Mitarbeiter aus der MOGA. Und wer sich darauf einlässt, ProChrist mitzugestalten, hier in der Lugner City, wird auf Menschen stoßen, die ein Imageproblem haben. In dieser Gesellschaft, in ihrer Familie, durch ihre Probleme. Menschen, die ganz anders sind als wir. Und trotzdem sind es Menschen, in die Gott Möglichkeiten hineingelegt hat, die wir vielleicht noch gar nicht sehen. Und wo sich auch die Frage stellt, wie werden wir Zukunft miteinander leben? Welche Zukunft hat Gott für diesen Menschen, wenn der zum Glauben kommt und Gemeinschaft sucht und Gemeinde miterleben möchte? Hinsehen an dieser Stelle. Sehen, was keiner sieht und nicht sehen, was jeder sieht. Durch den Glauben setzen wir auf die Zukunft. Das sind Glaubenserfahrungen, nach denen wir uns sehnen, wo Gott Glauben zur Stärkung unseres Glaubens demonstriert. Wenn manche Mauer fällt, auch in diesem Jahr, manches Hindernis, was wir jetzt vielleicht sehen, weicht durch Gottes Möglichkeiten, wo wir vorbereitet werden auf Grenzerfahrungen, wo wir herausgefordert sind, zu Perspektivwechseln einen anderen Blick zu bekommen, wo wir gezwungen sind, manchmal hinzuhören und wo man manche Zeit, vielleicht sogar 6 Tage abwarten muss, bis Gottes Tag kommt und seine Zeit erfüllt ist. Wir werden Glaubenserfahrungen machen in diesem Jahr im Umgang mit Menschen, in denen Gott viel mehr sieht, als wir nur ahnen können. Ich glaube, wir werden Glaubenserfahrungen machen im Umgang mit Menschen, in denen Gott viel mehr sieht, als wir nur ahnen können. Und gleichzeitig dürfen wir als Glaubende Lernende sein. Das ist nämlich das Glaubenseigenschaft und damit möchte ich schließen. Sehen, was keiner sieht und nicht sehen, was jeder sieht. Ich wünsche da einen guten, freien Blick für, der von Gott gelenkt wird. Amen.